Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Vereins Spiel des Jahres. Schön, dass ihr an den Geräten zu Hause und unterwegs wieder mit dabei seid. Mein Name ist Jan Fischer. Es ist wieder Zeit für ein spielerisches Quartett. Das heißt, vier Menschen reden über vier aktuelle Spiele. Da die Bekanntgabe der Long- und Shortlist zum Spiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres und Kinderspiel des Jahres sehr bald, nämlich am 11. Juni, ins Haus steht, ist dies das letzte spielerische Quartett in diesem Jahrgang. Aber wir kommen wieder, keine Frage. Heute sind aus der Jury Spiel des Jahres mit dabei Carsten Grosser, Harald Schrapers und Nico Wagner. Die Runde wird moderiert von Harald Schrapers. Als Gast ist Alexandra Kämmerer eingeladen. Sie berichtet als eine von drei Brettspielhamstern auf Instagram, TikTok und YouTube von der artenreichen Tierwelt der Spiele, unter anderem auch auf dem YouTube-Kanal von Spiel des Jahres Jurymitglied Julia Zerlik. Aber damit genug der Vorstellungsrunde, Quartett ab.
Ja, vielen Dank, Jan. Und auch ich begrüße die MitstreiterInnen für heute. Alex, hallo.
Hi.
Hallo, Nico.
Hallo.
Hallo, Carsten.
Moin zusammen.
Ja, wir gehen auf die Zielgerade in diesem Spielejahrgang. Am 11. Juni verkündet die Jury Spiel des Jahres, ja, die Longlist und die Shortlist für den diesjährigen Jahrgang. Und deswegen ist dies auch der letzte Podcast, das spielerische Quartett in diesem Jahrgang. Danach ist erstmal wieder eine etwas längere Pause. Aber wir haben eben noch aktuelle Spiele aus diesem Jahrgang hier, die wir nochmal durchsprechen möchten. Wie gesagt, am 11. Juni wird die Liste, Nominierungsliste, Empfehlungsliste, Longlist, Shortlist verkündet und unmittelbar davor trifft sich ja die Jury und wenn ihr jetzt hier zuhört, vielleicht ein bisschen so ähnlich, wir treffen uns ja unmittelbar vom 11. Juni, vielleicht ein bisschen so ähnlich sind auch die Diskussionen innerhalb der Jury, zumindest so ein bisschen die Argumentation, je nachdem, welche Spiele dabei sind, wird wahrscheinlich von dem einen oder anderen so ähnlich vorgebracht und deswegen machen wir auch diesen Podcast, damit ihr auch mal eine Idee davon kriegt, wie wir miteinander reden, welche Argumente uns wichtig sind. Wir haben aber auch eben ein Nicht-Jury-Mitglied dabei, die Alex. Und woher meldest du dich eigentlich? Wo kommst du her?
Ich komme aus dem schönen Rottgau, bekannt von den Rottgau Monotones, mitten in Hessen bei Frankfurt.
Und was hast du mit Brettspielen zu tun? Ich meine, wir haben uns schon mal getroffen, auch auf dem Tag der Brettspielkritik, da das erste Mal auch in persona. Wie bist du zu Brettspielen gekommen?
Tatsächlich haben wir uns schon letztes Jahr in Essen gesehen, aber wir wissen ja alle, wie überwältigend Essen sein kann. Ich bin tatsächlich schon als Kind mit Brettspielen in Kontakt gekommen, eben mit den Klassikern, so Halligalli, Uno, sehr viel Kniffel mit meiner Oma. Und lange Jahre dann so gut wie gar nicht, außer es hat sich wirklich mal ergeben, dass jemand da bewusst so eingeladen hat, aber nicht in dem Maße, in dem das heute ist. Und dann hatte ich das ganz große Glück, auf der Arbeit ja Julia Zerlik kennenzulernen, mit der ich jetzt auch schon einige Jahre befreundet sind, fast 10 Jahre dürften es jetzt sein. Und hatte das große Glück, dass sie mich zu einem ihrer berühmt-berüchtigten Spieletage eingeladen hat. Und dann stand ich in diesem Wohnzimmer mit Spielen vom Boden bis zur Decke. Und auf einmal war das Kind im Süßigkeitenladen geboren und ich musste einfach wissen, was es damit auf sich hat. Und das hat sich ganz schnell dahin entwickelt, dass unser Wohnzimmer jetzt ähnlich aussieht.
Jetzt kein Kniffel und kein Halligalli mehr, sondern was sind die Spiele, die du heute so magst?
Ich bin vor allem im Familienspielebereich bis hin zum Kennerbereich unterwegs. Gerne auch mal ein Expertenspiel, aber als Mama ist da dann manchmal doch die Zeit zu knapp. Ich würde sagen, am liebsten doch im Kennerspielbereich gerne was Thematisches. Gerne alles mit Horror-Krimi-Piratenthema. Ich glaube, das ist so ein bisschen was Typisches für mich.
Ja, herzlichen Dank für diese Vorstellung. Wir wechseln aber auch direkt, bevor du später, du hast ein ganz neues Spiel auch mitgebracht, Harmonies, das jetzt gerade eben erst im März erschienen ist. Wir beginnen jetzt aber direkt doch mal mit einem etwas, doch, ich sag direkt mal dazu, ungewöhnlicherem Spiel. Das stellt uns nämlich Nico Wagner vor, unser Jurymitglied. Er hat Ritual mitgebracht als eines seiner Lieblingsspiele und wird uns das jetzt hier anpreisen. Ritual von Thomas Tarragon.
Ja, bevor ich das mache, möchte ich aber noch ganz kurz sagen, ob unsere Sitzung hier so ist wie die Klausurtagung. Das lasse ich mir nochmal durch den Kopf gehen, wenn ich deine Argumente gehört habe und dann entscheide ich mich. Nee, also Ritual, das ist ein Spiel, was der Name schon so ein bisschen vielleicht verraten kann, das kooperativ ist, denn wir müssen zusammen eben dieses namensgebende Ritual durchführen. Ist aber eigentlich ein total abstraktes Spiel, denn was wir versuchen ist, wir haben Auftragskarten vor uns liegen und die erfüllen wir, indem wir eine gewisse Anzahl von bestimmten Farben an Diamanten vor uns sammeln. Das gibt es jetzt zum Beispiel so, dass da drauf steht, ich brauche 3 grüne. Carsten schüttelt mal, vielen Dank, genau. Wir brauchen 3 grüne und 3 gelbe vor uns zum Beispiel. Gibt es verschiedene Aufträge und jeder von uns hat einen und wir kriegen Startdiamanten, die passen aber natürlich überhaupt nicht zu dem, was wir eigentlich brauchen. Und dann stellen wir mit einer App, die man dazu installieren kann, einen Timer. Dann läuft auch schöne Ritualmusik dazu. Und wir versuchen dann mit bestimmten Aktionen, die wir nutzen können, zum Hin- und Hergeben und Tauschen dieser Steine zum Beispiel unsere Aufträge zu erfüllen. Man darf dann natürlich nicht einfach wild kreuz und quer machen, was man will. Das sind schon recht einschränkende Regeln, die es da gibt. Aber wenn man das dann eben in der Zeit schafft, dann hat man, wenn man so will, diesen Level bestanden und kann dann so nach und nach schwierigere Level und Aufgaben mit dazu nehmen, die das dann schon relativ knackig werden lassen, ist meine Erfahrung. Und da komme ich auch gleich zu einem Punkt, ich höre öfter mal, das ist irgendwie gar nicht so richtig spielerisch oder das hat nichts von Spiel, sondern es ist mehr wie so eine Aufgabe. Und ich finde das mittlerweile tatsächlich auch, aber ich finde das eigentlich gar keinen negativen Punkt. Ich habe früher mal sehr lang Gitarre gelernt und da gab es auch einfach Stücke, beim Klavier wird man das, glaube ich, eine Etüde nennen, die hast du einfach nur gespielt, damit du halt besser wirst, einfach um der Verbesserung willen. Und das kann einem auch irgendwie einen Kick geben. Und das ist so das, was ich für mich als Positives bei Ritual rausziehe, dass ich wirklich eine Progression mit der Gruppe habe und dann eben diese Etüde irgendwann meistere. Und dann, wenn es halt mal irgendwann klappt, so in der 6., 7. Runde vielleicht erst in den höheren Leveln, dann ist das einfach super, hat dann wirklich immer Spaß gemacht. Allerdings schränkt das halt schon ein bisschen ein, muss ich tatsächlich zugeben, dass man immer die gleiche Gruppe dafür braucht, damit man dieses Erlebnis hat. Wenn man immer mit derselben Gruppe wieder von vorne anfängt, hat sich das nicht so eingestellt. Zweiter Punkt, der mir noch sehr gut gefällt, und das hatte ich das letzte Mal in der Art bei The Grizzled oder ich weiß gar nicht mehr, wie es auf Deutsch dann hieß, also dieses Erste Weltkriegsspiel. Das war nämlich sehr ähnlich darin, dass man sich auch überhaupt nicht unterhalten konnte und trotzdem versuchen musste, den Perspektivwechsel zu schaffen und zu verstehen, was möchten denn die anderen? Denn Ego-Alpha-Männchen haben hier überhaupt gar keine Chance bei dem Spiel. Wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht, funktioniert gar nicht. Ich muss immer auch versuchen zu denken, was wollen die anderen gerade und muss vielleicht meine eigenen Bedürfnisse erstmal zurückstellen. Und so ein ähnliches Gefühl hatte ich, wie gesagt, bei dem anderen Spiel damals auch und seitdem nicht mehr. Deswegen ist das auch so was Besonderes für mich, dass man in dieser Kommunikation so auf sich zurückgeworfen ist und wirklich still erahnen muss, was die anderen gerade wollen.
Le Poilus hieß dieses Spiel auf Deutsch, ja. Was sich jetzt eher französisch anhört, aber ist im Original französisch und wurde dann für die deutsche Ausgabe auch nicht mehr übersetzt. Ja, herzlichen Dank, Nico, für diese kurze Vorstellung. Alex, weißt du, was eine Etüde ist?
Nein, Musikunterricht war nicht meins.
Tja, und was fängst du jetzt mit Nikos Äußerung dazu an? Wie fühltest du dich bei diesem Spiel?
Ja, tatsächlich häufig inspiriert, wie man es ja auch in der ersten Phase jeder Runde sein soll. Ich muss sagen, ich habe es ähnlich erlebt wie Nico, dass dieser Wille, das zu lernen und besser zu werden und immer mehr zu schaffen, der war wahnsinnig groß. Also ich glaube, Ritual, ich will es mal auf Englisch aussprechen, Ritual, ist ein Spiel, das einen hohen Suchtfaktor hat und einen hohen Faktor von, oh nee, das kann ich nicht akzeptieren, dass wir jetzt rausgeflogen sind. Jetzt nochmal, ich will das hinkriegen. Und gleichzeitig, was ihr jetzt ja auch schon beschrieben habt, dass diese Alpha-Spieler-Problematik eben nicht so sehr zum Tragen kommt, finde ich wahnsinnig angenehm. Und nach 1-2 Runden, in denen jeder versucht hat, irgendwie seins zu erfüllen, kam dann doch mal raus, Mensch, wir müssen mal ein bisschen mehr aufeinander achten. Das fand ich einen ganz tollen Lerneffekt in der Runde, in der ich das gespielt habe. Wenn man aber gleichzeitig auch sagen muss, es ist auch sehr herausfordernd. Wie habt ihr das erlebt?
Ja, Carsten, hast du auch was gelernt?
Ja, immerzu tue ich das. Aber bei Ritual habe ich vor allem gelernt, dass es eine Hürde darstellt für manche Mitspieler, um überhaupt in das Spiel hineinzufinden. Weil das, was man dort machen muss, zu erkennen, diese Art der Kommunikation, der nonverbalen Kommunikation irgendwie anderen mitzuteilen, welche Steine benötige ich eigentlich für meine Aufgabe, die muss man erstmal lernen. Das können manche weniger gut, andere besser. ich habe schon Runden erlebt, wo es wirklich irgendwie lange gedauert hat. Und wenn man dann erstmal ins Spiel gekommen ist, dann trifft es vor allem die, die es lieben, wie minutenlang über ihre Züge in Strategiespielen nachzudenken. Und dann kommen sie dran und wissen gar nicht, was sie machen sollen. Sollen sie einen Stein auf die mystische Ebene legen oder sollen sie irgendwie woanders hingeben, einen von links klauen? Das überfordert sie. Und wir sind ja hier in einem Spiel, da kommt es auf Zeit drauf an. Also man muss eben erstmal eine kleine Hürde überspringen, um dann die von euch geschilderten Spielerlebnisse auch wirklich teilen zu können.
Also in meiner Gruppe war das mindestens genauso schwierig. Also ich habe auch die Spielregel beim ersten Mal eigentlich gar nicht so richtig verstanden. Wir haben es versucht, haben es nicht geschafft, wir haben es abgebrochen, aber immerhin am nächsten Tag kamen die Mitspielenden zu mir, ja, wir wollen es doch noch mal versuchen, weil wir wollen doch mal rausfinden, wie es funktioniert, dann haben wir es auch geschafft, wobei ich auch sagen muss, das war jetzt auch eine Runde, die davon am Ende auch nicht besonders begeistert war. Ich sage eindeutig, das ist, wenn man es mal geschafft hat, und das habe ich in anderen Runden dann auch gefunden, Leute, die sich da reingekniet haben, dann ist es natürlich auch ein wirklich einmaliges Erlebnis. Nico hat sehr schön beschrieben, das ist nicht so das klassische Spiel, wo man irgendwie gemeinsam, ja, in der klassischen Form Spaß hat, sondern man leistet gemeinsam etwas. Und da gibt es eigentlich kaum einen Vergleich als Spiel. Das mit Les Poilus finde ich schon sehr, sehr interessant und sehr spannend. Muss ich mal drüber nachdenken, weil das war ja ein völlig anders geartetes Spiel von der Thematik her. Aber auch das war so ein Spiel, wo man hinterher immer gesagt hatte, es war ja auch thematisch total schrecklich, was da gemacht wurde, weil es wirklich diesen Ersten Weltkrieg total nachstellte. Und hinterher hatte man immer da natürlich immer hinterher das Gefühl, Spaß hat es jetzt nicht gemacht. Aber es war ein unglaublicher Spielreiz dabei. Und dieser klassische Spaß kommt jetzt bei Ritual auch nicht. Na gut, da macht es natürlich Spaß, es geschafft zu haben innerhalb der Zeit. Aber es ist natürlich eine ganz andere Form von Spielreiz. Wobei ich aber sagen muss, es wird nur sehr wenig Menschen finden, die sich dafür wirklich begeistern lassen. Und mein Interesse, nachdem ich es jetzt auch mal geschafft habe, in der Zeit es zu schaffen, es ist auch kein wirklicher, ja, Langzeitspielreiz wäre auch das falsche Wort, was man für so eine Art Spiel finden müsste oder herausfinden müsste, aber irgendwie, wenn man es eigentlich mal geschafft hat, ein, zwei Mal, ich suche jetzt auch keine andere Gruppe mehr, mit der ich es auch nochmal schaffen möchte, weil irgendwie habe ich es jetzt erlebt und jetzt spiele ich wieder was Richtiges.
Okay, da möchte ich dir ein wenig widersprechen, Harald. Ich finde schon, dass es einen Spielreiz entwickelt und ausübt. Also wenn man diese Hürde übersprungen hat, dann ist es schon so. Und man hat ja auch hier eine Art Kampagne, dadurch, dass man auf immer wieder schwierige Aufgaben stößt, irgendwie in Partie zu Partie. Außerdem bringt es einen auch durchaus ein bisschen in Wallung, weil es ist ein Zeitspiel und es hat einen andauernden Tu-was-Effekt, den wir aus Magic Maze kennen. Ne? Wir reichen hier einen kleinen Holztotem zum nächsten Spieler. Das ist immer die Aktion, um zu sagen, so, du bist dran, du musst jetzt was machen. Und wenn der in rasender Geschwindigkeit herumwandert und jeder genau weiß, was er zu tun hat und weiß irgendwie zu erkennen, aha, der hat mir jetzt diese Farbe oder nee, der hat die Farbe auf seine mystische Ebene gelegt, der möchte irgendwas getauscht haben. Und der hat vorher aber von einem anderen Spieler eine andere Farbe genommen. Der will bestimmt noch mehr von dieser Farbe haben. Und das zu erkennen, zu lernen, was ich machen muss, und das nachher in der Zeit zu schaffen, man kann ja auch vom Lehrling bis zum, Guru, wo man irgendwie viel weniger Zeit hat, irgendwie dann durchstarten. Also es sind ja noch zunehmende Herausforderungen dann zu meistern. Und ich finde schon, dass das dann noch einen lang anhaltenden Spielreiz ausübt.
Ich würde gerne nochmal in dem Musikbild bleiben. Ich glaube halt, es gibt die Leute, die lernen Gitarre, um irgendwann ein bisschen am Lagerfeuer klimpern zu können. Das ist Harald. Und dann gibt es Leute, die würden halt gern Konzertgitarre spielen können. Die knien sich dann halt gerne rein und machen noch ein bisschen weiter. Wie gesagt, will ich gar nicht wegdiskutieren. Das ist ein Nischenspiel für Leute, die sowas gerne machen. Aber es gibt auch Leute, die machen gern Sudoku. Ich will jetzt niemandem auf die Füße treten, aber das ist auch nicht mein Ding. So gibt es halt einfach gewisse Nischen in Spielerfahrung. Wie gesagt, ich finde auch Harald, du hast gerade gesagt, das ist so ein bisschen wie das Leid im Ersten Weltkrieg. Ich finde, es gibt da so zwei Ebenen von Leid. Also dieses Gefühl, wenn dir jemand diesen Stein wegnimmt, den du halt echt dringend jetzt schon brauchst und du hast ihn endlich mal gekriegt und jetzt geht er wieder flöten, weil jemand anders ist so gierig und greift bei dir in die Tasche. Also das ist ja auch so ein positives, negatives Leidgefühl. Ich finde, da steckt schon sehr viel Emotion drin, wie ich es über so eine Art von Spiel halt sonst nicht so oft habe. Wenn man das sucht, ist man hier wirklich hervorragend bedient, finde ich.
Und wenn wir das letzte Level geschafft haben, sind wir eins mit der Natur.
Ja, das ist ja sehr schön. Passt nochmal zu dem Spiel. Ja, herzlichen Dank für diese Einleitung in dieses originelle Spielritual. Und wir kommen jetzt zu der Vorstellung von Alex Kämmerer. Sie hat uns mitgebracht Harmonies. Harmonies ist bei Libellüt erschienen und der Autor heißt Johann Benvenuto. Bitte schön, Alex.
Sehr gerne. Ja, als Brettspielhamster liegt mir natürlich die artgerechte Haltung von Brettspieltieren wahnsinnig am Herzen. Da dachte ich mir, ja, den Witz konnte ich nicht liegen lassen, es tut mir leid. Deswegen hatte ich mir heute gedacht, ich möchte ganz gerne Harmonies mitbringen. Was bei Harmonies mich als allererstes angesprochen hat, war Optik. Natürlich, es ist ein wirklich schönes Spiel und das dreidimensionale Bauen. Und das ist eigentlich auch schon der Kern der Sache hier, denn wir haben es hier zu tun mit einem Holzplättchen-Legespiel, bei dem wir uns eine Landschaft zusammenbauen aus verschiedenen Elementen. Das heißt, Holz ist dabei, wir haben Baumkronen, wir haben Flüsse, Blumen und Co. Wenn wir dran sind, dürfen wir aus einer Auslage uns eine Dreiergruppe aus Steinchen nehmen und die auf unser persönliches Tableau puzzeln. Dabei dürfen wir aber eben auch in die Höhe bauen und nicht nur in die Breite. Das macht es auf den ersten Blick schon mal reizvoll und gleichzeitig wollen wir da eben auch Tiere ansiedeln. Das heißt, wir können uns Tierkarten aussuchen mit Tieren, die bestimmte Ansprüche haben an ihren Lebensraum. Das heißt beispielsweise, sie wollen ganz gerne rechts und links eine Blume haben und vor sich einen Baum und dann darf ich einen kleinen Spielstein einmal pro Runde setzen. Nein, das darf ich sogar mehrmals pro Runde, ich darf aber nur ein Tier pro Runde nehmen und darf die Tiere in ihren Lebensraum einziehen lassen. Ja, und so bauen wir uns in diesem Spiel nach und nach unsere Landschaft auf, lassen die Tiere darin wohnen und entweder endet das Spiel, wenn einer von uns nur noch zwei Felder frei hat oder wenn der Beutel mit den Holzplättchen leer ist, beides schon vorgekommen. Ja, und last but not least stehen wir dann vor der Bewertung. Das ist einerseits, finde ich, ganz schön, denn wir haben einerseits eine gemeinsame Bewertung. Das bezieht sich vor allem auf die Landschaften, die wir bauen. Das heißt beispielsweise Punkte, die wir für die Höhe eines Baumes kriegen oder für Gebirge. Die wollen gerne, dass andere Gebirge direkt nebendran stehen oder auch lange Flüsse. Und gleichzeitig gibt es aber auch eben Punkte für die Tiere, die wir pflanzen. Was mir an Harmonies so gefallen hat, ist, dass wir einerseits eben diesen gemeinsamen Bewertungspunkt haben. Das hat mich auch natürlich, wie viele, an Cascadia erinnert. Aber gleichzeitig habe ich dieses individuelle Element, dass ich mir überlegen kann, welche Tiere kombiniere ich miteinander, wie kann ich diese Landschaften auch clever ineinander puzzeln. Und das ist ganz schön, denn der Einstieg ist super einfach. Und ich habe auch festgestellt, dass nach der ersten Partie hat man das gut genug drauf, um das auch anderen zu erklären. Und das finde ich immer schön, auch für wenig Spieler, um reinzukommen. Und gleichzeitig fordert mich das doch dann kognitiv nochmal ordentlich heraus, mir im Kopf vorzustellen, wie ich jetzt was ineinander puzzeln kann. Und ein bisschen Varianz haben wir im Spiel auch noch drin, durch die Möglichkeit zum Beispiel Naturgeister zu benutzen. Aber da können wir ja nochmal im Detail drauf eingehen, wenn ihr Lust habt. Die Frage wäre jetzt aber natürlich, wie hat es euch gefallen?
Ich finde es auch ein sehr gutes Spiel. Du hast das alles sehr schön beschrieben. Es ist mit diesem zweischichtigen Aufbau, die Landschaft und dieses dreidimensionale obendrauf, schon auch ein bisschen ähnlich wie Cascadia, das sehe ich auch schon. Mhm. Aber es ist natürlich nochmal ein Level obendrauf. Deswegen dieser wirklich einfache Einstieg, den habe ich in meinen Spielerunden jetzt nicht so erfahren, weil man muss schon sehr viel mit so sich vorstellen können, wie diese Sachen sich mit den Tieren, wie die genau aufgebaut werden. Man muss es ja wirklich ganz genau nachbauen. Es ist sogar ein bisschen so dreidimensionale Vorstellungskraft notwendig und eigentlich muss man auch sagen, jedes Tier hat dann ja auch seine eigene Regel. Also ist natürlich, die Spielanleitung ist deswegen nicht ganz so groß, aber man steht bei jeder Spielkarte, bei jedem Tier, bei jedem Otter, bei jedem anderen Tier nochmal vor der Herausforderung, sich jetzt genau vorzustellen, wie das jetzt wirklich da auch passieren muss. Das ist eine besondere Attraktion an dem Spiel. Ich finde genau das auch gut, aber ist auch nicht ganz so simpel zu lösen, sondern man muss sich wirklich reindenken und ein bisschen reinfuchsen in dieses Spiel. Mir gefällt es, wie gesagt, sehr gut. Natürlich, es ist so ein bisschen der Trend, es ist auch wieder so ein ein Spiel mit nur sehr eingeschränkter Interaktion. Jeder puzzelt an seiner eigenen Landschaft. Das ist da gut gelungen. Deswegen ist es auch ein perfektes Zwei-Personen-Spiel. Ob da jetzt noch eine dritte oder vierte Person am Tisch sitzt, tut jetzt nichts zum Spielspaß noch zusätzlich dazu, sondern wir gucken eben auf unsere eigene Landschaft und freuen uns, wie wir da diese kleinen Tierchen, die nun leider nur kleine so gelbliche Steinchen sind, da hinsetzen. Aber jedes einzelne Tier wäre ein bisschen viel gewesen in der Ausstattung dieses Spiels. Und dann haben wir wirklich eine sehr schöne Geschichte da auf dem Tisch liegen.
Ich finde, es gibt schon eine Interaktion, weil es ist wichtig, darauf zu achten, welche Tiere, wie mein oder die Person, die vor mir dran ist, in ihre Landschaft bauen möchte, weil wenn die nämlich ähnliche Steine aus der Auslage favorisiert wie ich, dann bin ich meistens irgendwie halt im Nachteil, weil ich nicht mehr da rankomme. Also von daher muss ich auch schon ein bisschen drauf achten, was also die Vorderleute versuchen, in ihre Landschaft zu legen. Generell finde ich aber, dass der Einstieg wirklich leicht ist. Man kann eigentlich nicht viel falsch machen. Ich nehme drei Steine Auslage, puzzle sie auf mein Tableau. Fertig. Die Schwierigkeit besteht darin, das gut zu machen. Ne? Das ist eben die Herausforderung, weil ich brauche einen Plan. Ich brauche einen Plan, um nachher gut zu sein. Ich muss mir vorstellen können, wie möglichst irgendwie viele einzelne Elemente auf den Feldern mehrfach zusammenpassen, um viele Tiere in die Landschaft zu integrieren. Also um ein Tier da irgendwie in die Landschaft zu lotsen oder anzulocken, dafür brauche ich eben eine Kombination von Feldern, die eine bestimmte Anzahl an Pflanzen, Gebirgen, Flüssen, Feldern vorweisen. Und ich blockiere anschließend eben einen Stein mit dem Tierwürfel. Und das kann ich halt nur einmal machen für den entsprechenden Stein in der Landschaft. Und das braucht Planung, damit ich möglichst effizient vorgehen darf. Und ich finde, das ist eine schöne Herausforderung. Und es braucht gar nicht mehr Interaktion. Ich habe gar keine Zeit dafür, noch mehr irgendwie darauf zu achten, was die anderen machen.
Tatsächlich ist es ja auch schön, dass man jetzt beispielsweise mit dieser Naturgeister-Erweiterung, will ich es jetzt nicht nennen, aber mit den Naturgeistern noch mehr auf die eigenen Möglichkeiten achten kann. Denn damit kann ich mir ja nochmal eigene Zusatzbewertungen freischalten und nochmal in andere Richtungen die Landschaft explorieren. Also beispielsweise, indem ich nochmal anders bepunktet werde für Blumenwesen. Das fand ich eigentlich ganz schön. Denn gerade durch diese speziellen Aspekte in der Bewertung, die nur mich dann jeweils betreffen, habe ich nicht so sehr das Gefühl gehabt, dass die Auslage jeweils, also dass immer nur ein Töpfchen in der Auslage interessant ist. So, das ging mir oft bei Cascadia so. Dass man genau wusste, oh, die Kombi, ja, die ist halt super für das, was ausliegt, die wird sich jetzt jemand schnappen. Bei Harmonies kann das ganz verschieden sein.
Also was bei Harmonies noch hinzukommt, das ist wirklich wunderschön gestaltet. Also das ist ein Spiel, das lädt ein. Ich weiß nicht, wie es bei euch, bei euren Exemplaren war. Bei mir hat aber die Packung offenbar irgendwie auf dem Weg zu mir irgendwie zu viel Feuchtigkeit bekommen. Ich habe gebogene Karten, gebogene Pläne. Das ist leider irgendwie nicht Plan alles. Vielleicht ist das einfach nur persönliches Pech gewesen, aber vielleicht ist das dann noch in mehreren Teilen. Aber wenn das irgendwie jetzt noch optimal wäre, dann wäre das irgendwie auch von der Ausstattung her wirklich sehr, sehr schön.
Ich habe das von einigen gehört, ehrlich gesagt.
Ich will mal ganz kurz auch noch mit einsteigen. Und zwar erstmal vorneweg, womit man mich immer kriegt, weil ich mag das total gerne. Klingt jetzt eigentlich blöd für einen Brettspieler, ist, aber wenn es kein wirkliches Brett in dem Sinne gibt, sondern irgendwie vor mir was entsteht, was vorher noch gar nicht da ist, nichts Statisches, sondern da wächst was und ich breite mich aus, irgendwie sowas, das mag ich immer total gerne. Und das Spiel ist halt auch einfach schön, Punkt. Ne? Also es darf auch einfach mal schön sein. Ich verbringe halt meine Zeit gern mit schönen Dingen. Das kann ein Buch sein, es kann ein Film sein, aber es kann auch einfach ein Brettspiel sein, was schön ist. Natürlich macht es mehr Spaß, wenn das Spiel dann auch noch gut ist. Aber ich spiele einfach gerne dieses Spiel und schaue mir auch mal die Karten an und so. Also mich hat es darüber schon mal allein total gepackt. Zu dieser Sache, wie schwer ist das Spiel? Es wird ja dann auch hin und wieder mal gesagt, es geht um das Bauen tatsächlich. Und da ist meine Erfahrung, glaube ich, eher, dass das eine Begabungssache ist. Denn die Regeln, wie ich bauen darf, die verstehen die Leute schon, sondern es geht dann eher darum, können die sich das vorstellen oder nicht. Und ich glaube, dass das eben keine Regelhürde ist, sondern dass das einfach ein Begabungsding ist. Das können manche Leute einfach nicht. Aber ich muss Carsten total zustimmen, was für mich dann halt eben auch das ist, wo man Spielverständnis mitbringen muss, ist dieses Kartenmanagement, dass ich nur 4 Slots habe. Und wenn ich mir die halt mit super schweren ziemlich ähnlich zu erfüllenden Aufträgen vollballere, dann werde ich halt nicht viel Punkte am Schluss machen, weil die kriege ich nicht weggearbeitet. Da wird zwar in der Anleitung auch nochmal extra darauf hingewiesen, aber nichtsdestotrotz, da kann man schon in eine Sackgasse reinfahren, habe ich festgestellt. Da braucht man dann wirklich diese Planung, von der ihr es vorher schon hattet. Ich hätte mir, weil der Vergleich zu Cascadia vorhin schon kam, ich hätte mir noch gewünscht, dass es vielleicht sowas wie diese Tannenzapfen gegeben hätte, dass ich einmal irgendwie was wegtauschen kann, weil es wirklich tatsächlich oft so ist, da habe ich mich an Calico zum Beispiel erinnert gefühlt, dass ich mir denke, ich will unbedingt dieses Ding und dann wird es mir halt weggeschnappt und dann kommt es ewig nicht mehr wieder. Aber meine Güte, wie gesagt, dafür ist es einfach wunderschön. Bei einem Kind würde man sagen, es lächelt mich einmal an und dann ist alles zurückgezahlt. so ein bisschen geht's mir mit Harmonies, das würde ich gerne immer mitspielen, aber ich muss es jetzt nicht jeden Abend spielen. Aber ich finde es ein durchaus gelungenes, solides, rundes und hübsches Spiel.
Ja, schön finde ich, dass du ja auch mal mir ein paar Tipps gibst, worauf ich da achten soll bei diesem Spiel. Meist gewinne ich dann auch nicht. Ich spiele zwar nicht so schlecht, ne, aber dass ich dann noch mal genauer auf die Karten achten muss, gibt mir denn jetzt doch noch mal zusätzliche Hinweise, was auch noch mal eine Rolle spielen sollte. Aber ich denke schon, mit Spielerfahrung wird man da eben auch besser und das ist natürlich auch schön. Und ich ziehe auch meine Kritik an der mangelnden Interaktion wieder zurück. Natürlich, man ärgert sich immer über den anderen, dass einem was weggenommen wird. Und ich sage, es ist natürlich auch total toll, dass man es auch sehr gut zu zweit spielen kann. Ich finde unterm Strich eigentlich doch ein Spiel, wo, wenn wir uns nur darüber beklagen können, dass die Karten vielleicht nicht hundertprozentig plan auf dem Tisch liegen, da haben wir ja offensichtlich doch eine wirklich brillante Geschichte. Und ich finde es eben auch super schön, wenn man die Sachen so auch so mehrfarbig baut. Ne? Also zweimal Holz für den Stamm, obendrauf das Laub, da ist auch sehr viel an schönen Sachen, oder es gibt Lehmhäuser, es gibt Holzhäuser, es gibt die Steinhäuser, das dann rot und grau kombiniert werden muss. All das sind so Sachen, die mir auch total gefallen und die richtig Freude machen bei diesem Spiel.
Weil wir das von den Karten gerade noch hatten, fällt mir gerade noch ein, ich habe auch mittlerweile häufiger mal gesehen, dass der Beutel anscheinend nicht so besonders lange hält und dann irgendwie einreißt. Karten, die sich biegen, ist ja manchmal auch ein Zeichen dafür, dass halt nicht lang genug getrocknet worden ist, also die halt schnell produziert wurden. Ich könnte mir vorstellen, dass man halt einfach jetzt nach Nürnberg dann irgendwie doch schnell auf den Markt wollte und dass deswegen halt die Qualität dann leider gelitten hat im Endeffekt.
Ja, herzlichen Dank für diese Vorstellung, Alex. Da hast du ja offensichtlich ein Spiel mitgebracht, das hier doch auf große Resonanz stößt. Und auch ich habe ein Spiel dabei. Das Spiel heißt Komet. Und das ist ein Spiel, das ist erschienen bei Funtails und bei Huch und ist von Peter Prinz. Und das ist jetzt ein Spiel, das hat was Schönes, hat nämlich ein Spielbrett, wo, auf dem wir gemeinsam spielen. Das ist eben das, was heute nicht mehr so ganz im Trend liegt, aber irgendwie so eine klassische Idee normalerweise immer war. Es gibt also ein Spielbrett tatsächlich, wo wir, ja, zum Ziel rennen müssen. So simpel ist es oder auch so schwierig an dieser Stelle. Und zwar laufen wir so, dass wir andere überspringen können. Wer sich mit ganz klassischen Sachen auskennt, sagt Halma. Also das übersprungene Feld zählt man nicht mit. Wer Kinder hat, fühlt sich an Lotti Karotti erinnert, weil man da den anderen Hasen immer springen kann. Und wenn man das gut plant, kommt man richtig gut voran. Deswegen ist es auch praktisch, wenn in diesem Spiel eher mehr Leute am Tisch sitzen als weniger Leute, weil dann ist mehr auf dem Spielplan los, um dann auch schneller zum Ziel zu kommen, weil man mehr hüpfen und mehr springen kann. Und das ist natürlich eine schöne Planung, die man da macht. Worum geht's eigentlich in diesem Spiel? Also die Geschichte ist auch schon fast wieder absurd, muss man sagen. Wir wollen nämlich Tiere, wir bleiben bei Tieren. In dem Fall wollen wir sie retten, ne? Die Dinosaurier haben wir damals ja von diesem Kometen oder Meteoriten, der auf der Welt eingeschlagen ist, irgendwie ausrotten lassen. Wir sind jetzt aber mit so einer Art Zeitreise rechtzeitig da und holen uns die bedrohten Tierarten, lassen sie schlüpfen irgendwo auf dem Spielplan und bringen sie dann zu dieser geretteten Stelle. So ungefähr stelle ich mir die Geschichte vor. Wir haben dazu Spielkarten auf der Hand, wo auch eine ganze Reihe von Tieren dann drauf sind auf diesen Spielkarten und wir suchen uns eine Spielkarte aus, nehmen dann einen Spielstein von einem Slot, den wir haben, also sozusagen Ersatz für diese Karte mit diesem Tier, der Retter ist das dann, also die Person, die es rettet, legen die auf den Spielplan, da wo dieses Tier schlüpft. Hier schlüpfen offensichtlich alle Tiere, auch Beuteltiere etc. kommen aus dem Ei raus und wenn sie dann geschlüpft sind, ab dann habe ich die Möglichkeit, zum Schlüpfen, dann alternativ zu laufen. Und dann spiele ich eine Spielkarte aus, das sogenannte Double Use. Also die Spielkarte hat noch eine zweite Funktion. Sie spendet mir zwei Farben, zwei Landschaftsfarben, wo ich den Weg dann entsprechend gehen kann, grün, grau. Dann laufe ich dann entsprechend da den Weg weiter oder ich hüpfe eben zwischendurch. Dann kann ich mir eine Farbe sparen. Und die dritte Aktionsmöglichkeit ist zu rasten. Also wenn alle Karten weg sind, ne, dann muss ich stehen bleiben und neue nachziehen. Ja, die besondere Herausforderung, und jetzt muss ich wieder eine kleine Einschränkung machen, ist eben doch nicht nur auf dem Spielbrett gemeinsam, sondern wir haben alle unsere Karten auslagert, weil die Tiere, die wir gerettet haben, die spendieren uns ab sofort dann, wenn sie gerettet sind, eine Sonderfunktion. Und dann habe ich dann mal mehr und mal weniger Spielkarten vor mir liegen. Gerettete Spielkarten, was ein Goldmull zum Beispiel. Und wenn ich den tappe im Laufe des Spiels, also im Laufe einer Runde, also ich drehe ihn zur Seite, dann aktiviere ich ihn und ich kriege einen extra Schritt. Und wenn ich dann wieder raste, dann kann ich ihn enttappen und kriege diesen extra Schritt dann anschließend wieder. Und man hat nachher doch ziemlich viele Spielkarten vor sich liegen und ist dann sehr damit beschäftigt, aus diesen vielen Karten und den 5 Handkarten, später sind vielleicht manchmal auch 6 oder 7, dann optimal den Weg zu schaffen zum Ziel und zwischendurch möglichst selten zu rasten, weil das nimmt mir immer wieder einen Zug weg, sondern ich muss eben diese Karten optimal einsetzen und das ist schon eine doch kräftige Herausforderung, aber die wirklich toll gemacht ist und ich finde auch ziemlich originell, wie dieses Spiel diese Geschichte da vorantreibt, weil diese Form von Kartenspiel mit diesem Management von den Karten, mit diesem Spielplan gibt es eben nicht so besonders oft. Ja, Nico, wie hat dir denn dieses Spiel gefallen?
Das könntest du schon wissen, wenn du unseren Podcast häufiger hören würdest.
Ja, haben wir schon gesprochen.
Nein, ja. Ich erzähle es gerne.
Das ist
noch
der
mal.
Werbeblock für den anderen Podcast gewesen. Wir lassen das jetzt mal offen. Ja, kann jetzt jeder mal reinhören. Ich habe übrigens über Komet schon in der Spielbox geschrieben. Also eigentlich hätte man es auch nachlesen können.
Ja, war doch nur ein Gag. Also auf jeden Fall damals, oder eine Überleitung, wie du willst, damals auf jeden Fall in der Folge, die war damals kurz nach der Messe, habe ich dann gesagt, das war auf jeden Fall eins meiner Highlights bisher und so richtig ist der Reiz auch noch nicht so ganz verflogen, so ein bisschen geht er vielleicht so langsam weg, aber ich mag auf jeden Fall auch gerne so Bewegungsspiele und sorry, wenn ich heute ständig mit Vergleichen komme, aber ich gebe dir recht, es gab schon länger nicht mehr dieses Kartenmanagement mit dem Bewegen und so ähnlich zumindest hatte ich das letzte Mal bei Luxor. Da ging es auch darum, dass ich meine Karten so langsam besser mache und die Karten auch eigentlich nicht großartig andere Aktionen machen, aber einfach so ein bisschen besser machen als die Karten, die ich bisher hatte und dann gucken muss, wie ich meine Figuren halt möglichst schnell dahin laufen lasse, wo ich sie haben möchte. Und das ist super, finde ich, um reinzukommen, weil es halt einfach so ein ganz klassischer Mechanismus ist, den jeder irgendwie zumindest mal gehört hat, der sich für Spielen interessiert. Also dieses Übereinanderhüpfen kennt man ja von ganz vielen klassischen Spielen auch. Das ist immer super, weil das Leute erstmal ins Boot holt. Und dann, finde ich, macht es aber für die Vielspieler auch noch was ein bisschen frischer, was es bisher halt schon häufiger gab, gerade dieses Jahr auch, ist das Tableau-Building, also dass ich vor mir eben diese Aktion plane, dass da jetzt dieser zeitliche Mechanismus mit drin ist, dass ich mir überlege, welches Tier will ich zuerst in die Höhle retten, weil dadurch schalte ich mir dann eine Fähigkeit frei, dass ich da so eine zeitliche Redundanz auch drin habe, die ich mitberechnen muss. Das gefällt mir da besonders gut. Ich habe nur leider die Erfahrung gemacht, dass die Symbolik auf den Karten leider nicht so eindeutig ist, dass es Menschen, die jetzt nicht so vertraut sind mit Spielesymbolen vielleicht wie wir, dass die dann doch immer mal wieder nachfragen müssen und sich dann halt bis zum Schluss eigentlich nicht so ganz sicher sind, für was kann ich die Karte jetzt eigentlich so ganz genau nutzen.
Alex, welche Tiere haben dir besser gefallen? Die aus Harmonies oder das Mondnagel-Känguru, der Stützbeutler oder der Goldmull aus Komet?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich muss sagen, also was den Unterhaltungsfaktor angeht, da wäre ich schon bei Komet. Da gibt's ja dieses eine Beuteltier mit dem, das mit dem brennenden Schwanz davon rennt. Das sorgt auf jeden Fall immer wieder für Spaß am Tisch. Und ich glaube, dass bei Komet auch wirklich dieses Gefühl aufkommt von gleich passiert was, wir rennen alle schnell weg und wir wollen in diese Mitte. Und dann kommt ja irgendwann auch diese Kometenphase, in der wir nicht mehr rasten dürften. Und das, finde ich, macht thematisch auch ganz, also einfach Sinn. Ne? Ich sehe am Himmel den Kometen kommen, ja, da setze ich mich jetzt nicht nochmal hin und mache mal kurze Pause, sondern mal gucken, was wir jetzt noch an Ressourcen haben und schnell ab in die Hütte und gucken, was ich noch retten kann. Ich finde es sehr, sehr motivierend, dass ich mir diese Fähigkeit nach und nach freischalten kann, muss aber auch sagen, dass wenn man sich dabei gut anstellt, man irgendwann so viel unten liegen hat, dass ich es auch herausfordernd finde, das irgendwann noch zu überblicken und zu managen. Und das ist so eine Erfahrung, die ich jetzt eher gemacht habe mit den Spielern, mit denen ich zusammenspiele, die nicht ganz so im Hobby sind. Die kommen einigermaßen gut rein, die Symbolik ist ein Thema, aber spätestens, wenn da ganz viel unten liegt, wird das auch gerne mal vergessen, was ich ein bisschen schade finde. Und gleichzeitig macht es für mich aber auch den großen Wiederspielreiz an dem Spiel aus, weil ich mir jedes Mal wieder überlegen kann, okay, welche Tiere kombiniere ich jetzt clever und lasse ich vielleicht doch was schlüpfen, was ich gar nicht so stark finde von der Fähigkeit, aber es ist vom Nest her nah dran an einem anderen, das ich habe schlüpfen lassen und dann hüpfen die schön übereinander. Und das wird auch gerade, finde ich, nochmal interessant im Spiel zu zweit. Denn es ist ein bisschen schade, dass die Karte nicht verkleinert wird im Spiel zu zweit. Das war zumindest mein Ersteindruck. Und gleichzeitig führt es für mich einfach zu der Schlussfolgerung, dass ich anders spielen muss. Wenn ich zu zweit spiele, dann muss ich einfach gucken, dass ich mir selber der Hüftbock bin, der mich voranbringt. Auch das finde ich ganz reizvoll und hat überraschenderweise doch funktioniert. Das hatte ich erst als Kritik im Kopf und dann hat es doch geklappt.
Ja, Carsten, ein Artenschutzprogramm ist es ja. Und wäre das auch ein Job für dich, so in der Vorzeit die Tiere zu retten?
Ja, vor allem Dodos. Ne? Also ich rette Dodos, die bringen ganz viele Punkte irgendwie. Das ist nämlich immer die Frage. Also nehme ich Tiere, die mir nachher noch eine Aktion, eine Funktion oder eine Fähigkeit freischalten, oder nehme ich vielleicht die Dodos irgendwie, die mächtig Punkte bringen, weil darauf kommt es ja am Ende drauf an.
Ja, aber Dodos sind nicht so schlau, ne? Das ist ja das Problem. Sagt mir, ich habe es gestern Abend nochmal gespielt, da sagte der eine Mitspieler, die sind ja doof. Die haben ja gar keine Sonderfunktion, die Dodos, ne? Die bringen nur Siegpunkte. Und es ist nicht viel besser, so klügere Tiere zu retten.
Ja, gut, das haben sich in der Vergangenheit wahrscheinlich viele gedacht, deswegen gibt es keine Dodos mehr. Aber bei diesem Spiel, denke ich, ist es vor allem auch ein Timing-Problem. Also wann bringe ich eigentlich meine Rettersteine aufs Feld und wo? Und dadurch, dass man die relativ dicht an der Höhle ins Spiel bringen kann oder auch weit weg, der Weg irgendwie lang ist, irgendwie bis zur rettenden Höhle, was, wie du sagtest, irgendwie sehr absurd ist, nur nach dem Motto, so, ich mach die Augen zu, dann siehst du mich nicht, ist man in der Höhle geschützt vor dem Kometen, ist gut, was das wohl für eine Höhle ist. Aber irgendwie bei diesem Timing-Problem ist es eben so, dass man dann da sein muss, wenn die anderen ihre Steine drauf haben, um das zu nutzen, oder zumindest irgendwie seine so platziert, dass man, wie du auch schon sagtest, Alex, irgendwie, dass man auf jeden Fall dann sich selbst die größte Hilfe ist, da effizient vorzugehen, das zu erkennen. Ich glaube, das macht's aus. Da kommt es gar nicht mehr so auf die Fähigkeiten drauf an, sondern irgendwie vor allem auf diese Effizienz, um Schritte auf dem Feld zu sparen, um große Sprünge machen zu können.
Ja, herzlichen Dank. Dann haben wir hier eine ganze Menge zu diesem Kometenlaufspiel vorgebracht. Und wir springen jetzt wieder zurück zu einem kooperativen Spiel. Wir haben ja bei Ritual angefangen, aber ein völlig anders gelagertes kooperatives Spiel. Nach Komet kommt jetzt E-Mission und Carsten Grosser stellt es uns vor. Und es ist ein Spiel, das bei Schmidt erschienen ist. Und es ist von Matt Leacock und Matteo Menapace.
Genau, bei E-Mission wollen wir nicht nur urzeitliche Tiere retten, sondern uns alle, nämlich die Welt vor der Klimakatastrophe, vor dem Temperaturanstieg. Wir haben die Aufgabe, die Welt zu verbessern, zu verändern, die Klimakatastrophe quasi aufzuhalten. Wir repräsentieren Regionen der Erde oder verschiedene Staaten, China, USA zum Beispiel, globalen Süden, Europa. Und wir müssen zusehen, dass wir unsere Emissionen verringern, die durch Landwirtschaft, Verkehr, Industrie entstehen. Wir müssen schmutzige Energie durch saubere Energie ersetzen, um eben durch den Ausstoß dieser Treibhausgase die Temperatur auf der Erde nicht zu stark ansteigen zu lassen. Das machen wir kooperativ und Kernpunkt des Spiels ist, dass ein Kartenmechanismus. Also wir haben ganz viele Karten und wir nutzen die, um Projekte zu starten. Also Projekte, um saubere Energie herzustellen oder um die Emissionen bei uns zu senken. Und das ist ganz spannend. Also diese Karten nutzen vor allem eine gewisse Symbolik, die wir verstärken können, indem wir einfach mehrere Karten in eine Reihe legen. Entweder hinter die schon ausliegende Karte oder vor die ausliegende Karte. Und damit können wir immer Projekte ausführen, die eben durch diese Symbole verstärkt werden. Und insgesamt kommt es halt dazu, dass wir dann über die verschiedenen Runden immer weniger CO2 produzieren. Und irgendwann müssen wir den Wendepunkt erreichen durch diese Aktion, um eben durch das Wasser der Meere, durch die Bäume, die wir haben, durch Luftfilter, die wir einsetzen, mehr CO2 zu binden, als durch unsere Emissionsquellen quasi ausgestoßen werden. Und das ist eine herausfordernde Aufgabe, irgendwie das gemeinsam hinzukriegen.
Ich finde, es ist ein bisschen gemeinsam einsam. Es kommt ein bisschen auf die Phase an, nicht wahr? Ich glaube, in der Krise und in der Projektphase sprechen wir ja durchaus mal darüber, was man gemeinsam lösen könnte und in der Krisenphase, naja, was uns gemeinsam blüht und wie wir das angehen. Meine Erfahrung war dann in der Phase, in der jeder mit seinem Tableau beschäftigt ist, kann das mal ein bisschen solitär werden. Gleichzeitig macht es aber auch wiederum Spielreiz aus, das eben nicht so zu tun, sondern sich besser abzusprechen. Und da fand ich es doch eigentlich auch sehr spannend, wie dieses Krisengefühl auf den Tisch kam. Also ich stehe da am Anfang vor einem Riesenberg Emissionen. Ich habe am Anfang vor allem China gespielt und da gebe ich mir so viel Mühe in der ersten Runde und lege trotzdem 20 Emissionen aufs Board. Da denkt man sich aus dem Ui, wir haben ein Problem. Und thematischer kann ein Spiel ja, finde ich, kaum sein, das den Nerv der Zeit trifft. Und gleichzeitig bin ich dann sehr motiviert, das zu lösen. Ob das jetzt realistisch ist, dass es am Ende dann so schnell geht, sei dahingestellt. Und gleichzeitig ist es aber doch so, dass dieser erste Dämpfer, den man so erlebt und der eigentlich, finde ich, ein bisschen untypisch ist fürs Brettspielen, denn eigentlich will ich ja von Anfang an Spaß haben, der wird dann doch sehr schön aufgehoben davon, dass ich so motiviert bin, das irgendwie zu schaffen.
Also das Spiel zeigt uns, wir müssen was tun, um diesen Wendepunkt zu erreichen. Wir können das nicht einfach so weiterlaufen, wie der Status quo ist. Wenn wir nichts verändern in unserer Energiegewinnung, wenn wir nichts verändern beim Ausstoß von Emissionen, dann geht die Welt quasi unter. Also wir müssen handeln und einen bestimmten Zeitpunkt erreichen. Das dokumentiert es ganz gut. Und ich glaube, irgendwie das macht das Spiel auch verständlich. Also man kann sich in dieser vereinfachten Form irgendwie das gut vorstellen, was ich dort zu tun habe. Und dieses Gemeinsame, ja, irgendwie jeder irgendwie arbeitet selbst an seinen Projekten und versucht eben auf seinem eigenen Tableau die schlechten Steine oder die schlechten Plättchen, die ich dort habe, irgendwie loszuwerden, was irgendwie schmutzige Energie oder Emissionen angeht. Aber wir sprechen halt auch gemeinsam darüber, wie wir das hinkriegen, weil in jeder Runde treffen uns Krisen, die dafür sorgen, dass in einzelnen Regionen der Welt, also bei uns, Notstände ausbrechen. Wenn wir nicht genügend für die Menschen, für die Umwelt tun, dann kommt es zu Notständen. Haben wir zu viele davon, kriegen wir weniger Karten, am Ende haben wir verloren. Wir müssen gemeinsam darüber entscheiden, mit welchen globalen Projekten wir gemeinsam daran arbeiten wollen, um verstärkt eben auf den Wendepunkt hinzuarbeiten. Wir sprechen ab, woran wollen wir gemeinsam arbeiten, und ein oder zwei Personen aus der Runde oder vielleicht auch mehrere müssen dafür Karten abgeben, opfern und können das nicht in ihre persönlichen Projekte stecken. Das erfordert eben auch ein Miteinander, auch persönlichen Verzicht irgendwie, um eigene Projekte voranzutreiben, aber um gemeinsam voranzukommen. Also dieses Gemeinschaftsgefühl wird dadurch gestärkt.
Also ich finde es brillant, wie da wir unterschiedliche Länder oder Ländergruppen spielen in diesem kooperativen Spiel. Man könnte sich jetzt beklagen, es ist ein bisschen solitär. Nein, ich finde es ist genau der enorme Vorteil von diesem Spiel. Auf der einen Seite stellt es die Realität dar, weil die Wahrscheinlichkeit, dass China und die USA so super kooperativ zusammenarbeiten, ist völlig unrealistisch in der Form, sondern sie werden immer auch auf ihren eigenen Vorteil Vorurteil schielen und das tun wir dann auch als Spielende da. Und zweitens kann ich da auch endlich mal spielen. Das Spiel ist ja einer der beiden Co-Autoren, ist ja Matt Leacock, der ist ja berühmt geworden durch Pandemie, diesem ja kooperativen Klassiker, muss man ja sagen. Aber letztlich ist das ein Spiel, wo wir tatsächlich sehr intensiv gemeinsam zusammenarbeiten und kooperieren, weil da gibt es im Zweifel auch die mathematisch perfekte Lösung, um irgendetwas zu tun bei Pandemie, nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Was könnte denn danach passieren? Und dann sind es natürlich eher die Leute, manche sagen Alpha-Spieler oder manche sagen die, die es eben mathematisch am besten können, einfach den besten Hinweis haben, wie da entschieden wird. Nein, hier bei E-Mission spielen wir als Subjekte, internationale Subjekte am Spieltisch und machen dies in einer völlig realistischen Art und Weise, wie ich finde. Wir kooperieren auch. Es gibt Karten, die dann Flüchtlingsbewegungen zwischen den unterschiedlichen Ländergruppen bedeuten, wo man sich dann helfen kann. Wer kann nochmal so ein Symbol abgeben? Und das wirklich Überraschende auch an dem Spiel. Man könnte ja auch kritisieren und das sicherlich wäre es auch nicht, ist auch nicht ganz falsch. Letztlich wird in dem Spiel die Klimakatastrophe durch technologischen Fortschritt abgewendet. Das kann man als Gesprächsthema nehmen. Aber was mich total überrascht hat, weil das steht gar nicht im Mittelpunkt, dadurch, dass nämlich auch gesellschaftlicher Zusammenhalt total wichtig ist. Also auch diese auch ökologischer Zusammenhalt, Infrastruktur eine Rolle spielt, also auch alles, was das mit Gesellschaft macht, die Klimakatastrophe, war ich mega überrascht und finde, es ist so unglaublich vielschichtig in seiner Thematik, dass ich auch, was wahrscheinlich meine größte Kritik wäre, dass die Atomkraft, die da etwa auf ja etwa 5% aller Karten kommt sie vor. Es gibt unglaublich viele Karten, es ist unglaublich vielfältig. Wie gesagt, auf 5% geht es um Atomkraft. Die Atomkraft wird da eher positiv dargestellt. Leider werden auch nicht die gesellschaftlichen Auswirkungen und Nachteile von Atomkraft dargestellt. Aber ich nehme das gar nicht als Kritik an dem Spiel selbst, weil es ist spielerisch in Ordnung, so etwas zu machen. Und ich finde es gut, dass wir die Gelegenheit haben, darüber zu reden, ob das Sinn macht, in der Form mit Atomkraft umzugehen. Ich habe lieber ein Spiel, wo die drin ist und ich habe hinterher ein Diskussionsthema als ein Spiel, wo dann irgendwie mystische Geister die Welt retten.
Genau, also die Karten, die wir irgendwie ausspielen für unsere Projekte, die symbolisieren ja, dass wir saubere Energien wieder zubekommen oder halt Emissionen reduzieren. Und diese Karten sind alle thematisch, also sie stellen etwas dar. Sie sind repräsentieren die kostenlose Grundversorgung oder Mädchen- und Frauenbildung, soziale Bewegung und irgendwie viele technische Projekte. Das macht es dann verständlich. Und wenn du sagst, 5% Atomkraft, ja, irgendwie und Themengebiete, um die es am häufigsten geht auf den Karten, sind Zusammenhalt, wie du schon sagtest, und halt Gesetz. Also welche Regeln geben wir uns selbst? Ne? Wofür stehen wir und wie können wir das hinkriegen, dass es ein gutes Miteinander gibt?
Also ich würde gern nochmal kurz ein bisschen Wasser in euren Wein gießen. wir brauchen gar nicht drüber diskutieren, dass das Spiel grandios ist. Mir macht dieses Tableau, da haben wir es wieder, Tableau-Building-Spaß. Ich plane gern diese Projekte. Im Prinzip muss ja im Kopf so eine Art Flussdiagramm durchgehen und immer so eine Kosten-Nutzen-Abwägung machen. Welche Karte möchte ich jetzt überbauen? Welches Projekt kann ich vielleicht noch ein bisschen verstärken? Alles super, also brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Ist auch eins meiner spielerischen Highlights dieses Jahr. Aber ich würde gerne das, was Harald gesagt hat, doch nochmal ein bisschen weiterdrehen. Ich finde nämlich tatsächlich, oder anders angefangen. Es gibt ja Leute, die sagen, es ist keine Simulation, sondern nur irgendwie was Nachgespieltes. Und ich finde, da vermittelt das Spiel am Anfang einen falschen Eindruck, weil zum Beispiel die Illustration, die sieht für mich aus wie aus einem Was-ist-was-Buch. Und das meine ich jetzt gar nicht wertend, sondern das vermittelt für mich einfach, das ist was Faktisches. Das hat irgendwie so was Dokumentarisches. Und wenn man heutzutage so ein Spiel macht, dann die Worte lege ich dem Matt Leacock jetzt einfach mal in den Mund, aber dann gehe ich davon aus, er hat auch irgendwie einen missionarischen Eifer dahinter. Das heißt, er möchte ja irgendwie was bewirken mit diesem Spiel. Und dafür finde ich dann die Botschaft doch ein bisschen zu schwach, weil irgendwie verlagert das immer alle Probleme nach oben. Also es sind immer große Solarprojekte, es sind immer die und die Abkommen. Ich persönlich selber, ich fühle mich da irgendwie nicht angesprochen und mir hilft da auch nicht, dass ich dann irgend so eine Großnation spiele. Ich wüsste jetzt nicht am Ende von so einer Partie, was ich persönlich in meinem Lebensumfeld jetzt irgendwie anders machen könnte, weil ich laufe morgen nicht zu irgendeinem Meeting in der Schweiz und unterzeichne ein Flüchtlingsabkommen. Ich weiß, dass das alles notwendig ist, aber ich ziehe für mich keinen Mehrwert für den Alltag sozusagen, den ich irgendwie erwarten würde, wenn es so ein missionarisches Spiel ist. Und deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob das vielleicht, wer weiß, steile These jetzt, aber in 10 Jahren eins dieser Spiele sein wird, wo man dann drüber lächelt und sagt, das war aber schon ziemlich naiv damals, wie die gedacht haben, dass sie mit solchen Projekten, die jetzt zum Beispiel auf den Karten dargestellt werden, noch was ändern können. Also es ist halt sehr ein Kind seiner Zeit, finde ich, und wir sind ja noch an dieser Stelle, wo viele Leute nicht akzeptieren, ich muss was ändern, sondern es muss was passieren. Und das repräsentiert dieses Spiel auch immer noch, finde ich, dass es alle Probleme und Lösung der Probleme immer so eine Stufe über das Persönliche hebt und zu so einem großen Ding macht, wo man immer sagen kann, ja, es müsste mal jemand den Müll rausbringen, aber ich bin's halt nicht.
Ja gut, aber die Verantwortung ist da. Also du wirst das auch nicht durch deine persönliche Änderung ändern können. Also es müssen schon die großen Systeme sich verändern. In der Hinsicht finde ich das, also ich habe überhaupt nichts dagegen, dass die Leute auch ihr persönliches Leben ändern und bin auch gerne dabei. Aber auf der anderen Seite, ich finde, das ist so richtig schön dargestellt. Ob man es jetzt missionarisch nennt, weiß ich, würde ich jetzt gar nicht so erkennen aus dem Spiel, weil ob da jetzt ist ja unwahrscheinlich, dass der chinesische Partei- und Staatspräsident dieses Spiel spielt, weil er ist ja nun angesprochen damit. Und es gibt auch vieles andere. Ich finde, die USA werden da viel zu positiv dargestellt. Die, wenn man die spielt, die haben es total einfach und sind dann direkt Vorreiter bei der Technik, finde ich auch unrealistisch. Mir geht's, glaube ich, auch, also ich glaube, da ist auch der Anspruch an das Spiel ein bisschen zu groß, sondern wir haben da ein absolut perfektes Gesprächsthema. Es ist so, dass es emotional die Menschen am Tisch richtig mitnimmt. Es gibt Leute, die spielen es wirklich nicht gerne mehr mit mir und begründen das überhaupt nicht mit dem Spiel als solches, sondern die sagen, also es ist mir jetzt echt frustig, was jetzt hier passiert, weil diese CO2-Menge, die da am Anfang ausgestoßen wird in den ersten Runden, ist meine Erfahrung, ist echt enorm und da geht die Temperatur, geht drastisch nach oben und es gibt immer eine Diskussion, ist das Spiel jetzt zu leicht oder zu schwer? Ich glaube, einige der ersten Partien habe ich alle immer gewonnen, aber auch immer nur relativ kurz vorm Ende, als fast schon die Hoffnung weg war und dann hat es dann doch noch geklappt, aber dann habe ich mehrere Partien hintereinander dann ständig verloren. Das ist also ein unglaublich hoher Glücksfaktor in diesem Spiel. Es sind ja unglaublich viele Spielkarten dabei und je nachdem, was da gerade kommt, ist ein großes Erlebnis und man hat das Gefühl, man kriegt gar nicht alle Karten durch und möchte noch mehr erleben. Ich finde, es gibt an diesem Spiel, das ist wirklich ein unglaubliches Projekt und dadurch, dass es auch nicht besonders schwierig ist. Es ist natürlich schon ein Spiel für Leute mit Spielerfahrung, aber es ist jetzt wirklich auch nicht ein großes Problem, es zu bewältigen. Ein bisschen zwischendurch kann man ja, dadurch, dass es kooperativ ist, es auch ein Stück weit moderieren, aber auch dieses Kartenmanagement, das man zwischendurch relativ solitär durchführt, ist jetzt nicht so schwierig. Man kann es am Anfang ja auch mal reihum machen, dass man es gemeinsam bespricht, aber die Leute sind relativ schnell drin. Also deswegen finde ich es auch nochmal toll, da wird ein Spiel mit einem Thema dann auch nicht so eine komplexe Simulation gemacht, dass im Prinzip keiner mehr mitspielen kann, sondern wir haben hier wirklich ein Spiel, das ein aktuelles Thema aufgreift und dies dann auch vergleichsweise zugänglich dann gestaltet.
Ja, es gibt sicherlich 2, 3 kleine Kritikpunkte. Das räume ich sehr wohl ein. Das eine ist das Kleingedruckte auf den Karten, was man durchaus manchmal irgendwie übersehen kann. Das sind die Einschränkungen, wann man Karten nutzen darf oder welche Bedingungen man erfüllen muss, wann welche Karten zu nutzen sind. Insbesondere denn, wenn dort steht, irgendwie nur zu Beginn einer Projektphase. Das kann man schon mal übersehen, gerade wenn man neu einsteigt in die Partie. Die Regionstableaus, irgendwie, also auf denen ich irgendwie meine Emissionen und Energien irgendwie abtrage, die sind ein wenig labil geraten, sag ich mal. Die sind sehr, sehr dünn. Irgendwie, da hat man immer den Eindruck, dass sie auf Kosten, also wie es so schön heißt, auf Kosten der Nachhaltigkeit irgendwie ein wenig gespart haben an der Produktionsqualität. Vielleicht wird es noch ein bisschen besser. Oder ist es sogar schon in einer neuen Auflage besser geworden? Ich weiß gerade nicht. Hat da jemand was gehört?
Ja, es gibt wohl eine neue Auflage. Da sind wohl die Tableaus ein bisschen dicker. Muss auch dazu sagen, dass Schmidt hier tatsächlich für den deutschen Markt nicht einfach die englischsprachige Made-in-China-Variante übernommen hat, was ich auch sehr gut finde. Ich habe sie mal gesehen, auch die englischsprachige Variante Daybreak. Die ist tatsächlich dann opulenter ausgestattet, dann auch zu produzieren. Produktionskosten, die einfach in Fernost dann auch machbar sind, und haben tatsächlich dann entschieden, hier in ich glaube in Deutschland oder irgendwo in Europa dann auch eine vergleichsweise nachhaltigere Version zu produzieren. Und wenn jetzt, wie gesagt, in der zweiten Auflage da nochmal ein bisschen mehr Pappe in die Dicke der Tableaus dann reinkommt, dann sieht es sicherlich auch noch zudem ein bisschen wertiger aus, wobei ich mich beim Spiel selber da auch jetzt auch nicht, überhaupt nicht eingeschränkt fühlte. Also was man braucht an diesem Spiel, das ist alles vorhanden und da.
Ja, das ging mir ähnlich. Ich hatte auch nicht den Eindruck, dass mich das Material jetzt groß einschränkt. Und ich habe gerade tatsächlich nochmal auf die Anleitung geguckt, es wird tatsächlich in Deutschland hergestellt, was ich sehr löblich finde, gerade in diesem Vergleich zum englischen Original. Das war mir noch gar nicht bewusst. Was mich spieltechnisch, das wäre so der einzige Kritik, unter dem mich wirklich beim Spielen dann manchmal ärgert, ist, dass im Spiel zu zweit festgelegt ist, dass man nur China und USA spielen kann. Und da denke ich mir dann immer mal wieder, ach Mensch, ich würde ja gerne erkunden, was die anderen Nationen, also wie die jetzt funktionieren würden zu zweit. Das fand ich persönlich ein bisschen schade. Aber das ist natürlich auch, ne, wenn man dann so ins Detail geht, ist das Jammern auf hohem Niveau. Denn der insgesamte Spielspaß und dieses gemeinsame Krisenbewältigen finde ich dann doch auch sehr aufregend. Gerade auch mit den offenen und den verdeckten Krisen.
Ich meine, rein theoretisch spräche ja auch nichts dagegen, wenn ihr dann zu zweit jeweils zwei Nationen spielt und halt immer so von links nach rechts hin und her rutscht. Also das ginge ja theoretisch auch.
Und den globalen Süden zu spielen, ist jetzt wirklich auch kein großes Vergnügen. Also eine ganz besondere Herausforderung. Also in der Hinsicht muss man auch sagen, dieses Spiel nimmt einen dann ja wirklich auch mit, auch emotional, was dann da passiert und man das Gefühl hat. Mir geht's auch nochmal viel dramatisch dreckiger als den anderen, gerade im Vergleich zu den USA, die relativ schnell irgendwie ihre fossilen Kraftwerke durch Solarenergie ersetzen können, während der globale Süden ja insbesondere auch nochmal so einen Nachholeffekt hat, also der ja tatsächlich seine Energieproduktion auch erstmal noch steigern muss, weil er die Menschen ja auch noch irgendwie eine wirtschaftliche Entwicklung haben wollen, und ich finde das schon toll nachgestellt.
Aber das ist genau das, was ich vorhin meinte, wenn jetzt viele Geschichtslehrer vielleicht zuhören, in der Geschichtsdidaktik, da ist das zum Beispiel echt verpönt, dass man zum Beispiel Leid von Krieg oder sowas einfach immer anhand von dramatischen Bilddarstellungen oder sowas vermittelt, damit die Schüler betroffen sind. Also Betroffenheit ist eigentlich so eins der didaktischen Ziele, das du nicht erreichen willst, sondern dass es halt darum geht, zu verstehen, wie sind die Mechanismen, und dann halt irgendwelche Handlungsprinzipien daraus ableiten zu können. Und wie gesagt, das finde ich da nicht so wieder, aber ich kann euch vollkommen verstehen, und nochmal, ich finde es auch ein grandioses Spiel. Ich hätte mir halt gewünscht, dass das in der heutigen Zeit vielleicht noch ein bisschen mehr aufrufenden Charakter oder so hat.
Ja, herzlichen Dank, Nico. Das ist ja doch in Ordnung, ein bisschen aufrufenden Charakter. Hätte jetzt auch keiner was dagegen gehabt. Das Spiel hat uns offensichtlich trotzdem, und Nico hat es ja auch nochmal gesagt, allen gut gefallen. Und ich glaube, damit können wir dann auch ganz in Ruhe, auch mit einem sehr anspruchsvollen Abschluss und auch ein bisschen, auch etwas, worüber ein bisschen nachdenken können bei diesem Spiel, auch diesen Podcast zu Ende bringen. Und ich bedanke mich dann bei euch für eure Beiträge zu den vier doch guten Spielen, muss man unterm Strich wirklich auch sagen. Wir hatten da überall sehr viel positive Dinge. Ja, herzlichen Dank insbesondere an dich, Alex. Hat es denn ein bisschen Spaß gemacht mit uns?
Ja, absolut. Ich freue mich gerade auch, mich über so vier spannende und abwechslungsreiche Spiele auszutauschen. Wir hatten ja jetzt Kooperation und kompetitiv dabei und auch Themen, die einen wirklich berühren. Das hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, danke auch an Nico und Carsten.
Wie aus den eierschlüpfenden Säugetieren.
Es macht mich betroffen, wenn ein Komet auf mich zurast.
Ich bin Harald dankbar, dass ich jetzt seine Argumente kenne, damit ich weiß, wie ich argumentieren muss, um ihn zu widerlegen.
Ja, herzlichen Dank. Ja, tschüss Carsten, tschüss Nico, tschüss Alex.
Bye bye.
Tschüss zusammen. Ciao.
Ja, und ich gebe zurück an Jan.
Und damit ist das spielerische Quartett für heute auch schon wieder beendet. Die besprochenen Spiele waren Ritual von Thomas Tarragon, erschienen bei Strohmann Games, Harmonies von Johann Benvenuto, erschienen bei Libelüt, Komet von Peter Prinz, erschienen bei Funtails, und E-Mission von Matt Leacock und Matteo Menapace, erschienen bei Schmidt. Vielen Dank an Carsten Grosser, Harald Schrapers und Nico Wagner. Einen ganz besonderen Dank an Alexandra Kämmerer. Und natürlich auch an euch einen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Unser Titelsong heißt Light und ist von Only Meath. Dies war ein Podcast des Vereinsspiel des Jahres. Mein Name ist Jan Fischer. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und in der Zwischenzeit bleibt gesund und hört nicht auf zu spielen.